Kapitel 6 Gott hat dir keine solche Botschaft gegeben. Albion Fox Ballinger war der geborene Prediger. Von anziehendem Äußeren, trotz eines gewaltigen und geradezu überwuchenden Urwaldes von Schnauzbart. Wenn er sprach, hörten die Menschen auch zu. Es gab kaum eine Vereinigung in Nordamerika, in der er nicht als Redner bei den Zeltversammlungen auftrat. Sein Buch »Power for Witnessing« – »Kraft zum Zeugendienst« – war weit verbreitet. Er galt als einnehmend und liebenswert und schrieb gelegentlich Gedichte. Er konnte mit solch entwaffnender Liebenswürdigkeit sprechen, dass man das Gefühl bekam, ihm zu misstrauen bedeute, am eigenen Verstand zu zweifeln. Schon bald stellte sich genau das als Problem heraus. Ballinger verfügte über ein solches Charisma, dass er unkritische Leute zu unkritischen Schlüssen verleiten konnte. Am 16. März 1905 schrieb Bruder Daniels von der Generalkonferenz an Bruder W.C. White, der sich damals in Kalifornien aufhielt, über die beunruhigende Lage. Bruder Ballinger, kurz zuvor als Evangelist und Missionsleiter nach England gesandt, hatte begonnen, merkwürdige Äußerungen über das Heiligtum von sich zu geben. Seine Vorstellungen glichen jenen von D.M. Kenwright, der deshalb 18 Jahre zuvor die Gemeinde verlassen hatte. Ballinger scharte offensichtlich eine ganz schöne Anhängerschaft um sich. Gemeinden in Irland, Wales und Nordengland, überall wo der Mann gewesen war, befanden sich in Aufruhr. In Birmingham und an anderen Orten hatten einige der leitenden Brüder ernsthafte Schwierigkeiten mit dem Thema Heiligtum. In London hatte sich Bruder Eugene W. Farnsworth bemüht, die Dinge zusammenzuhalten. Der arme Mann schien jetzt ganz außer sich, als er Daniels brieflich um Hilfe bat. Wörtlich schrieb er, zitiert von Daniels in seinem Brief an White: Bruder Ballinger ist in einen Geisteszustand geraten, der ihn meiner Ansicht nach für die Verkündigung der Botschaft gänzlich untauglich macht. Seit einiger Zeit studiert er das Thema Heiligtum mit großem Eifer. Er zieht daraus den Schluss, dass sich Christus nach seiner Himmelfahrt unmittelbar ins Allerheiligste begab und seither dort seinen Dienst verrichtet. Ballinger nimmt Texte wie Hebräer 6,19 und vergleicht sie mit 25 bis 30 ähnlichen Texten des Alten Testaments. Er behauptet, dass in jedem einzelnen Fall der Ausdruck »das Innere hinter dem Vorhang« das Allerheiligste bezeichnet. Er erkennt ganz klar, dass seine Ansicht nicht mit den Zeugnissen in Einklang gebracht werden kann, schreibt Farnsworth weiter und fügt noch hinzu, dass zwischen Ballinger und Ellen White ein unversöhnlicher Widerspruch bestehe, den auch Ballinger nicht leugne. Es lohnt sich hier ein wenig zu verweilen, um zu verstehen, was Ballinger eigentlich sagte. Er behauptete, dass Christus nach seiner Himmelfahrt unmittelbar in den allerheiligsten Raum des himmlischen Heiligtums trat. Manche Leute mögen das heute für eine nichtige Frage halten. Aber damals ließ sie am Hauptsitz der Gemeinschaft die Alarmglocken schrillen, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Sie führte zu Schlussfolgerungen, die zu den festgelegten adventistischen Glaubenspunkten in völligem Widerspruch standen. Die Pioniere, einschließlich Ellen White, meinten, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt das Heilige betreten habe, um dort einen bestimmten und notwendigen Dienst zu versehen. Sie glaubten, dass er 1844 ins Allerheiligste gegangen sei, um das Gericht zu beginnen. Mit der Behauptung, dass sich Jesus direkt ins Allerheiligste begeben habe, leugnete Ballinger den Dienst Christi im Heiligen völlig und in logischer Folge auch 1844. Führt man seinen Gedankengang zu Ende, geschah 1844 gar nichts. Christus, so Ballingers Beharren, hätte unmöglich das Allerheiligste betreten können, denn er war ja immer dort gewesen. In einer Zeit, in der Ausdrücke wie Heiliges und Allerheiligstes oft durch eine Terminologie wie die Phasen des Dienstes Christi ersetzt werden, ist die Frage berechtigt, warum die Sache mit Christi Dienst im Heiligen die leitenden Brüder der Gemeinschaft im Jahr 1905 so aufbrachte. Die Antwort lautet, dass es sich, siehe dieses Kapitel, um keine Nebensächlichkeit handelte, sondern um Grundlegendes. Ellen White und die anderen Pioniere der Gemeinschaft waren überzeugt, dass das himmlische Heiligtum genauso war, wie es die Bibel beschrieb. Ein wirklicher Ort mit drei verschiedenen Baulichkeiten. Einem Vorhof, einem Heiligen und einem Allerheiligsten. Wir werden gleich sehen, dass jede dieser Abteilungen des Heiligtums etwas bedeutete. Sie stellen den gesamten Erlösungsplan dar. Lässt man eine davon weg, geht die Klarheit der Adventbotschaft verloren. Der Vorhof steht für Buße und Bekenntnis der Sünden. Im Heiligen kommt Christi Dienst der Heiligung hinzu. Dort empfängt das Volk Gottes Christi verliehene Gerechtigkeit, mit all den Veränderungen im Verhalten, die damit einhergehen. Dieser Dienst ist sehr wichtig, um das Volk Gottes für das Gericht vorzubereiten. Das Allerheiligste wiederum offenbart das eigentliche Gericht, in welchem das Leben jener, die Erlösung beanspruchen, am Gesetz Gottes gemessen wird. Auf diese Weise versinnbildlicht das Heiligtum einen Vorgang, durch den alle Gläubigen aller Zeitalter hindurch müssen. Nimmt man nur ein Element heraus, macht das Ganze keinen Sinn mehr. Wie alle göttlichen Illustrationen besticht auch diese hier durch ihre Klarheit. In der Heiligtumswahrheit gibt es einen Punkt, der so einleuchtend ist, dass man sich wundert, wie jemand im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte das missverstehen kann. Wenn der allerheiligste Ort das Gericht versinnbildlicht und wenn Christi Dienst im Heiligtum darstellt, was er für uns tut, um uns für das Gericht vorzubereiten, dann muss jemand nicht ganz bei Trost sein, wenn er den Dienst im Heiligen als unwichtig abtut. Verwirft man diesen Dienst, ist man im Gericht auf sich allein gestellt. Das zu wünschen, bleibt nur jemandem vorbehalten, der seine fünf Sinne nicht beisammen hat. Und doch war das im Jahr 1905 die Botschaft Ballingers. Jede Abteilung im Heiligtum, im himmlischen wie im irdischen, bedeutet etwas. Jede ist ein Schritt auf unserem Weg der Vorbereitung, um Gott zu begegnen. Übergeht man auch nur eine, lässt sie aus oder schiebt sie mit schönen Worten, die Einigkeit vortäuschen, sanft zur Seite, dann kann die Endzeitgeneration ohne die geistliche Vorbereitung dastehen, die für die Endzeit notwendig ist. 1905 waren nachdenkliche Adventisten den Wurzeln des Adventismus noch nahe genug, um das zu erkennen. Eugene Farnsworth war gewiss einer von ihnen. Er war mitten im Winter in Washington, im Staat New Hampshire, in einem Loch, das man in die Eisdecke eines Sees geschlagen hatte, getauft worden und hegte nicht die Absicht, sich über so etwas Grundlegendes wie die Heiligtumswahrheit irre machen zu lassen. Auch Daniels dachte so. Nachdem dieser Farnsworths Brief verdaut hatte, schrieb er an Bruder White und dachte laut darüber nach, wie die Gemeinschaft den Fall Ballinger lösen könnte. »Ich wäre froh, wenn er England verließe«, überlegte er. »Aber was wir hier mit ihm machen, kann ich derzeit überhaupt nicht sagen.« Es ist wohl merkwürdig, dass ein Mann, der Zeit seines Lebens diese Botschaft vertreten hat, an einer solchen Frage scheitern sollte. Das Heiligtum ist die tragende Säule der ganzen Bewegung. Entfernt man diese, stürzt alles ein. Kennst du diesen Bruder? Was würdest du raten? In der Tat, Bruder White kannte Albion Fox Ballinger. Ellen White natürlich auch. Denn es war nicht Ballingers erster misslungener Versuch, sich an den adventistischen Grundlehren zu schaffen zu machen. Als beigeordneter Schriftleiter des gemeindeeigenen Blattes für religiöse Freiheit hatte er wenige Jahre zuvor die Ansicht geäußert, die Gemeinde sollte einige ihrer hervorstechenden Glaubenspunkte weniger stark herausstreichen, um sich besser darzustellen. Noch gut mag sich Ellen White an den jugendlich aussehenden Mann mit dem riesigen Schnauzbart erinnert haben, denn damals war seine törichte Idee der Anlass für eines der eindrucksvollsten Gesichter, das sie je erlebte. In die Adventgeschichte ging dieses Gesicht als die Vision von Salamanca ein. Im November 1890 hatte Ellen White die Pennsylvania-Konferenz besucht, die in Salamanca im Bundesstaat New York gleich jenseits der Grenze stattfand. Es herrschte elendes Wetter auf der Reise. Der kalte Regen ging in Schnee über und Ellen White erkältete sich. In Salamanca verschlechterte sich ihr Zustand derart, dass jeder, auch sie selbst, glaubte, sie müsste die Heimreise antreten, um wieder gesund zu werden. Krank, abgespannt und nervös kniete sie sich schließlich eines Abends neben ihrem Bett zum Gebet nieder, insgeheim fürchtend, sie hätte nicht mehr die Kraft, wieder aufzustehen.
Ich hatte noch nicht den Mund aufgetan, als sich der ganze Raum mit einem sanften, silbrigen Licht füllte und Schmerz und Entmutigung wichen.
Hierauf wurde Ellen White in eine Vision entrückt, in der sie niederschmetternde Einzelheiten eines Fehlers sah, den einige leitende Brüder der Gemeinde zu begehen sich anschickten. Sie würden vorschlagen, einige der markantesten Glaubenspunkte der Gemeinschaft aus der Gemeindezeitschrift für religiöse Freiheit herauszuhalten, um bei nicht-adventistischen Lesern mehr Zuspruch zu ernten. Das allein machte die Erfahrung noch nicht so bemerkenswert. Die Einzigartigkeit der Salamanca-Vision liegt nicht in ihrem Inhalt, sondern in der Art und Weise, wie sie weitergegeben wurde. In den folgenden Monaten versuchte Ellen White immer wieder in der Öffentlichkeit von diesem Gesicht zu berichten. Jedes Mal kam sie nur bis zu einem bestimmten Punkt, als sie plötzlich nicht mehr imstande war, sich weiterer Einzelheiten zu entsinnen. Für jene, die zuhörten, mag die Erfahrung seltsam gewesen sein, mag sie bei einigen sogar Zweifel ausgelöst haben, ob diese Frau wirklich von einer Vision zu berichten hatte. Für den Historiker und den Juristen auf seiner Suche nach überzeugenden Beweisen ist dieses Ereignis jedoch eine Fundgrube, denn durch den vergeblichen Versuch, das Gesicht zu beschreiben, bewies Ellen White in aller Öffentlichkeit, dass sie ja eine Vision gehabt hatte, Monate vor dem Vorfall, der durch dieses Gesicht eine so genaue Beschreibung erfuhr. Der Besuch in Salamanca fand im November 1890 statt. 4 Monate vergingen. In guter Gesundheit vollendete sie ihre Konferenztour und fand sogar Zeit, die wunderschönen Höhlen von Luray in Virginia zu besuchen. Im folgenden März war sie wieder zurück in Battle Creek und nahm an der Frühjahrssitzung der Generalkonferenz teil. An einem späten Sabbatnachmittag wurde sie von Bruder Olsen gefragt, ob sie vorhabe, der Predigerversammlung Sonntag früh beizuwohnen. Da sie sich sehr müde fühlte, meinte sie, sie wolle ihm die Versammlung überlassen. An jenem Sabbatabend, als sich Schwester White in ihrem Zimmer ausruhte, begaben sich einige leitende Brüder ins Verlagshaus, betraten das private Büro des Geschäftsführers und verschlossen die Tür, um ungestört zu sein. Anwesend war auch Albion Fox Ballinger, der helle Kopf und ehrgeizige 30-jährige Sekretär der National Religious Liberty Association, Nationale Vereinigung für religiöse Freiheit. Hinter den verschlossenen Türen des Büros von Clement Eldridge berieten die Männer über einen Vorschlag, den auch Ballinger unterstützte. Damals gab die Gemeinschaft die Zeitschrift American Sentinel, Wächter Amerikas, heraus, die für religiöse Freiheit eintrat. Warum sollte man sie nicht populärer machen, indem man die Bezeichnung Siebenten-Tags-Adventistisch im Impressum wegließ? Warum nicht noch einen Schritt weitergehen und alle Hinweise auf so eindeutige Lehren wie den Sabbat vermeiden? Wenn man den Eindruck erweckte, dass die Zeitschrift konfessionell ungebunden sei, würden die großen Männer der Welt sie fördern. Die Gesichter der Sitzungsteilnehmer leuchteten vor Begeisterung. Die Gruppe begann, Pläne zu schmieden, um Sentinel zum großen Erfolg zu verhelfen. Ellen White wusste von diesem Treffen nichts. Jetzt aber waren die Brüder ahnungslos, denn in jener merkwürdigen Nacht ereignete sich noch etwas. Gegen 3 Uhr früh wurde Ellen White, wie sie später berichtete, durch einen Engel aufgeweckt, der sie anwies, die Predigerversammlung an jenem Morgen aus einem ganz bestimmten Grund zu besuchen. Sie müsse von der Salamanca-Vision berichten. Vorher war sie nie imstande gewesen, die Einzelheiten in der Öffentlichkeit wiederzugeben. Doch dieses Mal erzählte sie alles mit größter Klarheit, denn das Gesicht, das sie vor so langer Zeit in Salamanca gehabt hatte, enthüllte in allen Details die abendlichen Vorgänge im Büro von Bruder Eldridge. Die Prediger und Mitarbeiter versammelten sich am nächsten Morgen um 5.30 Uhr. Auch Ballinger und seine Freunde waren dabei. Man eröffnete die Versammlung, ohne Ellen White zu erwarten. Plötzlich schritt sie herein, ein Bündel Manuskripte unter dem Arm. »Schwester White«, rief Bruder Olsen aus, »hast du etwa eine Botschaft für uns?« »Ja, das habe ich«, antwortete sie. »Als ich in Salamanca war, zeigte mir der Herr eine Zusammenkunft in Battle Creek.« Dann beschrieb sie mit letzter Genauigkeit, was in der vergangenen Nacht besprochen worden war und welche Haltung die einzelnen Teilnehmer eingenommen hatten. Albion Fox Ballinger stand salopp ausgedrückt, ganz schön nackt da. In Tränen und tief bewegt erhob er sich und sagte:
»Ich war bei dieser Besprechung dabei, die gestern bis spät in die Nacht dauerte. Schwester White hat sie richtig beschrieben. Es sind genau die Worte gefallen, die sie benutzte. Ich stand auf der falschen Seite.«
Das Drama des Augenblicks nahm jetzt eine neue Wende. Bis dahin hatte Schwester White offenbar selbst nicht gewusst, dass das Treffen, das sie in der Vision sah, erst am Vorabend stattgefunden hatte. Als Ballinger diesen Tatbestand enthüllte, sah sie ihn völlig perplex an. Einer der Anwesenden berichtete später: »Ich werde den sprachlosen Gesichtsausdruck dieser liebenswerten Frau nie vergessen.« Sie sah Bruder Ballinger an und rief aus: »Gestern Abend!« Ballinger war nicht der Einzige, der die Genauigkeit ihres Berichtes bestätigte. Auch Eldridge stand auf. »Ich nahm an der Besprechung ebenfalls teil. Wenn ich das, was stattfand, und die persönliche Einstellung der Teilnehmer hätte beschreiben müssen, hätte ich es nicht genauer und besser tun können als Schwester Veit. Ich bekenne, dass ich falsch gehandelt habe. Begebenheiten wie diese machen verständlich, warum so viele Menschen Ellen White als Botin des Herrn annahmen. Bedauerlicherweise versäumten sie es oft, ihrem Ratschlag zu folgen. Ein abnormales Verhalten, das man als bizarr bezeichnen könnte, wenn man nicht oft selbst in diesen Fehler verfiele. Aber die Menschen, die Versammlungen wie jene in Battle Creek selbst miterlebten, hatten zu viel vom Übernatürlichen gesehen, als dass sie Ellen White misstrauten und zur Tagesordnung übergingen. Einem assyrischen König war einmal angesagt worden, wahrscheinlich von General Naiman, der seine persönlichen Gründe dafür hatte, dass es in Israel einen Propheten gebe, der über den Kriegsrat in den privatesten Gemächern des Königs Bescheid wisse. Im Jahr 1905 gab es auch einen Propheten in Israel. Wiederholte, übernatürliche Ereignisse offenbarten, dass Gott über das Wohlergehen seines Werkes in aller Fürsorglichkeit wachte. Allzu oft waren seine Ratschläge jedoch bald vergessen. In Battle Creek hatte Ballinger in einem Augenblick göttlichen Eingreifens tränenreich bekannt, dass er im Unrecht war. Nun, 14 Jahre später, befand er sich in einer ähnlichen Lage. Wiederum driftete er von der Botschaft, die er einst als wahr anerkannt hatte, weg. Doch dieses Mal zu weit, als dass er wieder zurückgefunden hätte. Heimliche Vorbehalte kommen zum Vorschein. Das Riff, auf dem Albion Ballinger nun Schiffbruch erlitt, umfasste mehr als nur das Heiligtum. Darin eingebettet verbarg sich noch eine zweite Frage. Hatte der Herr wirklich durch Ellen White gesprochen? Wenn ja, konnte man den Geist der Weissagung als verbindliche Quelle betrachten, wenn es um Lehrpunkte ging? Ein Mitarbeiter der Gemeinschaft konnte aus Sorge um seinen Arbeitsplatz ein Lippenbekenntnis ablegen und Ellen White als edle christliche Frau bezeichnen, deren Schriften sich als wahrer Segen erwiesen haben, während er sich in seinem Herzen das Recht vorbehielt, selber zu entscheiden, ob sie in Lehrfragen mehr war als eine fromme Schreiberin. Solche heimlichen Vorbehalte kamen unweigerlich auf der Kanzel zum Vorschein, weil kein Prediger mit Überzeugung über ein Thema sprechen konnte, über das er sich selbst nicht im Klaren war. Wann immer das der Fall war, erlebte der Adventismus eine Identitätskrise. In Offenbarung 12,17 heißt es klar und deutlich, dass die letzte Gemeinde Gottes mit dem Geist der Weissagung gesegnet sein wird. Wenn aber der Geist der Weissagung so mangelhaft war, dass er in Lehrfragen keine Verbindlichkeit besaß, dann muss man sich fragen, ob die Adventgemeinde tatsächlich Offenbarung 12,17 erfüllte. Für Ballinger, der in ganz England die Gemeinden in Sachen Heiligtumswahrheit durcheinanderbrachte, braute sich hier eine Frage zusammen, der er nicht länger ausweichen konnte. Denn nichts in Ellen White's Schriften war eindeutiger als ihr Standpunkt zum Heiligtum.
Die Bibelstelle, die vor allen anderen die Grundlage und der Hauptpfeiler des Adventglaubens war, ist die in Daniel 8, Vers 14 gegebene Erklärung: Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Der Dienst des Priesters während des ganzen Jahres in der ersten Abteilung des Heiligtums, im Inwendigen des Vorhanges, der die Tür bildete und das Heilige vom Vorhof trennte, stellt den Dienst dar, den Christus mit seiner Himmelfahrt angetreten hat. 18 Jahrhunderte lang wurde dieser Dienst im ersten Teil des Heiligtums fortgeführt.
Klarer könnte die Sprache nicht sein. Wenn Ellen White die Botin war, die sie zu sein behauptete, dann hatte Jesus 1800 Jahre lang einen ganz wichtigen Dienst im Heiligen ausgeübt. 1844 war er in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums eingegangen, um das abschließende Werk der Versöhnung, die Vorbereitung auf sein Kommen, zu vollziehen. Das also stellte Ballinger in Abrede und spaltete damit Gemeinden. Darum muss man sich die wichtige Frage stellen: Hatte Ellen White vom biblischen Standpunkt aus recht? Gab es ein Heiligtum im Himmel, das aus zwei Abteilungen bestand, und hatte Christus 1844 das Allerheiligste betreten? Unsere Suche nach einer Antwort führt uns zu den Wurzeln des Adventglaubens. Daniel 8,14 und der 22. Oktober 1844. Im Herbst 1844 nannten sich über 100.000 Menschen Adventisten. Sie waren eine bunt zusammengewürfelte Schar aus einer Vielzahl von Glaubensgemeinschaften: Baptisten, Methodisten, Presbyterianer und dergleichen, die der Text im Buch Daniel fesselte.
Bis 2300 Abende und Morgen um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden.
Diese Bibelstelle in Daniel 8,14 hatte seit Jahrhunderten das Interesse ernster Bibelforscher erweckt. Schon im 9. Jahrhundert lehrte ein bekannter Rabbi namens Nahavendi, dass die 2300 Tage von Daniel 8,14 eigentlich 2300 Jahre prophetischer Erfüllung seien. Viele andere teilten diese Überzeugung, unter ihnen der berühmte englische Naturwissenschaftler und Bibelgelehrte Sir Isaac Newton. In den 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekannte sich ein Hebräisch-Professor an der Universität New York offen zur Aussage, dass die Weissagung Daniels eine Zeitspanne von 2300 Jahren umfasse und diese Epoche bald zu Ende gehe. Somit stimmten jahrhundertelang Bibelgelehrte darin überein, dass die 2300 Tage in Daniel in Wirklichkeit 2300 Jahre Weltgeschichte darstellen. Die Weissagung war von eindrucksvoller Genauigkeit. Beginnend mit dem Erlass eines persischen Königs im Jahr 457 vor Christus, sagte die Prophezeiung auf das Jahr genau voraus, wann Christus seinen Dienst auf Erden aufnehmen und wann er sterben würde. Beide Ereignisse fanden genau nach Zeitplan statt. Die Weissagung erfuhr somit durch die Geschichte ihre Bestätigung und bewies mit mathematischer Gewissheit, dass Jesus Christus genau dann auf der Bildfläche erschien, als der Messias kommen sollte. Das mag auch eine Erklärung dafür sein, warum weise Männer aus Persien, denen die Schriften Daniels wahrscheinlich zugänglich waren, einen neuen Stern am westlichen Himmel entdecken konnten und klar erkannten, dass er die Geburt des Messias ankündigte. Das war aber noch nicht alles. Vom Ausgangsjahr 457 vor Christus erstreckte sich die Periode der 2300 Jahre weit in die moderne Zeit hinein und endete 1844. Zu jener Zeit würde, so die Weissagung von Daniel 8,14, etwas außerordentlich Wichtiges geschehen.
Bis 2300 Morgen und Abende um sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht, gleich eigentlich gereinigt, werden.
Mit dem Näherrücken des Jahres 1844 lenkte der Text erneutes Interesse auf sich. In der ganzen Welt gelangten an die 2500 Verkündiger zur irrigen Auffassung, dass dieser Bibelvers die genaue Zeit der Wiederkunft vorhersage. Ihr Irrtum bestand nicht darin, für 1844 etwas zu erwarten. Die Weissagung von den 2300 Jahren hatte sie schon als genau herausgestellt. Und ein einfaches Rechenbeispiel bewies, dass sie 1844 ihren Höhepunkt erreichen musste. Der Irrtum lag vielmehr darin, dass man nach dem falschen Ereignis Ausschau hielt. Und diesen Fehler beging man, weil Mitte der 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts keine Menschenseele die Bedeutung des himmlischen Heiligtums wirklich erkannte. William Miller, die treibende Kraft hinter der Adventbewegung, studierte jahrelang die Prophezeiungen Daniels. Nur wenige Leute wissen heute, dass Miller tatsächlich die Möglichkeit in Betracht zog, mit dem in Daniel 8,14 erwähnten Heiligtum könnte das Himmlische gemeint sein. Doch dann verwarf er diesen Gedanken. Wie er zu seinen falschen Schlüssen kam, ist nachdenkenswert, denn sein Fehler könnte von uns ungewollt wiederholt werden. Sogar ausgebildete Theologen haben diesen Fehler begangen. Miller geriet mit einem grundlegenden Syllogismus in Schwierigkeiten, und der ging so. Daniel 8,14 sagt die Reinigung des Heiligtums voraus. Aber Gott sündigt nicht, darum braucht im Himmel auch nichts gereinigt zu werden. Aus diesem Grund kann das Heiligtum in Daniel 8,14 unmöglich das Himmlische sein. Mit anderen Worten, William Millers wirklicher Irrtum bestand nicht darin, einen Zeitpunkt für die Wiederkunft festgelegt zu haben. So spektakulär dieser Fehler auch war, war er doch nur das Symptom von etwas Tieferem. Miller irrte, weil er schlussfolgerte, dass das himmlische Heiligtum niemals einer Reinigung bedürfe. Dieser erste Irrtum machte Miller zum Opfer eines zweiten. Wenn das Heiligtum von Daniel 8,14 nicht im Himmel war, musste es das irdische sein, das bei der Wiederkunft Christi gereinigt würde. Das war eine weit verbreitete, irrige Auffassung unter den Christen der damaligen Zeit. Miller war nicht der Erfinder des Irrtums. Er versäumte es nur, ihn zu korrigieren. Und er versäumte es, weil er das himmlische Heiligtum missverstand. Die Folge war, dass am 22. Oktober 1844 über 100.000 Menschen auf Jesus warteten und enttäuscht wurden.
Dann wird das Heiligtum wieder geweiht, gleich gereinigt werden.
Um die Adventbotschaft wieder auf den rechten Pfad zurückzubringen, musste das Volk Gottes verstehen lernen, warum auch der himmlische Tempel gereinigt werden musste. Wenn das klar war, wäre das Tor zu den tiefsten Erkenntnissen der christlichen Theologie aufgetan. Am Tag nach der Enttäuschung blieben nur wenige Adventisten übrig. Unter ihnen war Hiram Edson, der auf einer kleinen Farm in der Nähe des Erie-Kanals im westlichen Teil des Staates New York lebte. In seinem Bauernhaus versammelte sich eine verlassene Schar, verwirrt durch die Enttäuschung, die aber am Glauben festzuhalten versuchte. Edson selbst gab später zu, dass er sich die harte Frage stellte, ob es überhaupt einen Gott gebe. In dieser Stunde der Entmutigung gab es nur eines, woran er sich halten konnte, und das war die biblische Prophezeiung. Die Weissagung von den 2300 Jahren konnte man nicht verwerfen, auch nicht nach der Enttäuschung. Man wirft nicht einfach etwas weg, was die erste Ankunft Jesu richtig und auf das Jahr genau vorausgesagt hatte. Edson blieb nur die Erkenntnis. Wenn die Weissagung noch stimmte, dann musste die Enttäuschung vom Vortag das Ergebnis eigener Fehler sein. Aber was war schiefgelaufen? Der kleinen Gruppe, die sich bei ihm eingefunden hatte, gab Edson einen vernünftigen Rat. Warum nicht darüber beten und den Herrn um ein besseres Verständnis bitten? Sie zogen sich in den leeren Getreidespeicher der Scheune zurück. Dieser war deshalb leer, weil Edson in der Erwartung der Wiederkunft die Ernte jenes Jahres nicht mehr eingebracht hatte. Dort beteten sie, bis sie die Überzeugung gewonnen hatten, dass die Erhörung unterwegs war. Für Edson war das genug. Als er sich sicher war, dass Antwort kommen würde, schlug er vor, die Adventisten in der Nähe zu besuchen und sie mit dieser Nachricht zu ermutigen. Am 23. Oktober 1844 war es eines jeden Adventisten Wunsch, einen bestimmten Ort zu meiden. Die öffentliche Landstraße. Das Land war voller Leute, die ungeheuer erleichtert darüber waren, dass sie dem Herrn nicht begegnen mussten, dem sie jeden Sonntag ihre Lieder sangen. Ihr Hohngelächter konnte man jedes Mal hören, wenn irgendwo ein Adventist auftauchte. Wenige Adventisten wollten sich diesem Spießrutenlaufen aussetzen. Edson war da keine Ausnahme. Um der Straße fern zu bleiben, wanderten er und sein Freund über Feld und Flur. Im raschenden, braunen Blätterwald seines herbstlichen Maisfeldes kam ihm plötzlich eine Bibelstelle aus Daniel in den Sinn. Der Adventismus hatte seine Geburtsstätte in Daniel 8,14. Der Siebenten-Tags-Adventismus stand im Begriff, aus dem Text, den Hiram Edson im Kopf hatte, geboren zu werden. Über die Jahre haben Leute, die der adventistischen Theologie kritisch gegenüberstehen, die Nase darüber gerümpft, dass alles in einem Maisfeld begonnen habe. Wir wollen uns darum kurz den Text zu Gemüte führen und selbst urteilen, ob das wirklich so kitschig ist.
Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden, und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee, und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer.
Diese Szene aus Daniel 7,9 gewährt einen Einblick in das Innerste des Himmels. Sie beschreibt einen, der uralt ist, niemand anderer als Gott Vater, und auf einem Thron sitzt, der einer glühenden Feuerflamme gleicht. Umgeben ist Gott von Myriaden leuchtender Wesen, die die Herrlichkeit des Himmels widerstrahlen. Johannes beschreibt in seiner Offenbarung einen ehrwürdigen Versammlungsort um den Thron, ein gläsernes Meer, gleich einem Kristall und so riesig wie ein Ozean, ebenfalls wie Feuer. Das soll kitschig sein? Wer diesen Ausdruck in diesem Zusammenhang gebraucht, muss schon reichlich eingebildet sein. Das ist also der Text, an den sich Edson an jenem Herbstmorgen erinnerte, außerhalb von Port Gibson, jener putzigen Kleinstadt im Staat New York mit ihren vielen Kanälen. Die Bibelstelle zeigt Gott auf seinem Thron. Sie enthüllt aber auch etwas, was die Geschehnisse vom 22. Oktober 1844 erklären könnte. Der Thron ist nämlich einigermaßen ungewöhnlich. Laut Daniel 7,9 ist er mit feurigen Rädern versehen. Warum? Warum sollte der Thron Gottes Räder haben? Selbst auf die Gefahr hin, das Selbstverständliche zu sehr zu betonen, gibt es nur eine Erklärung dafür, warum man Räder benötigt. Man will sich irgendwohin bewegen. An diesem Punkt wird uns der Bibelgelehrte ganz von sich eingenommen mit einem großherzigen Lächeln erklären, dass eine solche Ausdrucksweise eine biblische Metapher darstellt und wir sie nicht zu wörtlich nehmen dürfen. Darauf mag der Laie antworten: Ach, wirklich? Was noch darf ich nicht wörtlich verstehen? Den Himmel, Gott, Gottes Thron oder doch nur die Räder des Throns? Was kann ich glauben und was muss ich als Metapher verwerfen? Während man das alles noch erwägt, muss sich der Gelehrte schon mit einem anderen Problem befassen. Das aramäische Wort für Räder, wie es in Daniel 7,9 verwendet wird, lautet Galgal. Es bedeutet genau, was es wohl bedeuten soll: buchstäbliche Räder. Die neue King James Ausgabe spricht so wie andere moderne englische Übersetzungen nicht mehr von seinen, Gottes, Rädern, sondern von dessen Rädern, also auf den Thron bezogen, was die Sache völlig erhält. Die Bedeutung liegt auf der Hand. Der Himmel will uns etwas sagen, in menschlichen Worten, die so einleuchtend sind, dass sie niemand zu missverstehen braucht. In diesem Bild aus Daniel geht Gott Vater irgendwo hin. Aber wohin und warum? Daniel 7,10 hält die Antwort bereit.
Von ihm ging aus ein langer feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan.
Für jeden, der schon einmal Rechtssysteme studiert und verglichen hat, ist die Sache unmissverständlich. Im alten England saßen die hohen Richter nicht auf Stühlen oder Bänken, sondern auf großen, mit Wolle gefüllten Säcken, die vor der Gerichtsverhandlung bereitgestellt wurden. Im Justizwesen der alten Israeliten geschah Ähnliches. Die 71 Mitglieder des Sanhedrin saßen, wenn das Gericht zusammentrat, mit gekreuzten Beinen auf großen Kissen, die für sie im Halbkreis auf dem Boden aufgelegt worden waren. Nun, Daniel sieht, wie gerichtliche Throne aufgestellt wurden. In den Gerichtssaal kommen die Berichtsbücher. Millionen heiliger Wesen, die darauf warten, die Befehle des Gerichts auszuführen, stehen in Reih und Glied.
Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan.
Keinen Juristen, der je einen Fall abgehandelt hat, lässt das Bild im Zweifel. Hier beginnt ein Gericht zu tagen. Das Urteil wird bald folgen. Die Schlussfolgerung ist unausweichlich. Daniel 7, 9 und 10, die Bibelverse, die Hiram Edson am 23. Oktober 1844 in den Sinn kamen, beschreiben die Vorbereitung des Gerichts. Aber etwas ist an dem Gericht noch unvollkommen. Ein Jurist würde das nach einem kurzen Blick in den Gerichtssaal sofort feststellen. Jemand fehlt noch. Gott, der Vater, ist anwesend, in gleißendes Licht gehüllt. Unzählige Engel und andere Diener stehen bereit. Die Offenbarung nennt 24 Älteste, die um den Thron Gottes sitzen. Die Bücher werden aufgetan. Es gibt aber keinen Richter. Johannes 5,22 klärt uns darüber auf.
Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben.
In Apostelgeschichte 17,31 steht:
Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, denselben Mann, den Gott von den Toten auferweckt hat.
Der Vater ist nicht der Richter in dieser Verhandlung. Das ist Jesus. In Daniel 7,10 ist Jesus noch nicht erschienen. Er kommt erst drei Verse weiter, in Daniel 7,13.
Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht.
Sie brachten ihn hin. Jesus wurde von einer Schar begleitender Engel in die Gegenwart des Vaters gebracht. Mit Worten, die nicht klarer sein könnten, beschreibt Daniel, wie Jesus von einem Ort im Himmel zu einem anderen wechselte, mit der ausdrücklichen Absicht, das Gericht zu beginnen. Und das ist die Wahrheit, die Edson an jenem Herbsttag auf einem Acker im westlichen Teil des Staates New York zu verstehen begann. In freudiger, wenn auch falscher Erwartung hatten die Milleriten geglaubt, dass Daniel 7,13 die Wiederkunft Jesu in den Wolken beschreibe. Plötzlich erkannte Edson diesen Fehler. Jesus hatte sich am 22. Oktober schon irgendwohin begeben, aber nicht auf diese Erde, sondern an einen ganz besonderen Ort im Himmel. Man kann Edson förmlich ausrufen hören: Ach, deshalb ist Jesus gestern nicht gekommen. Jede Sünde verletzt. Es passte alles zusammen, die offenen Berichtsbücher, die anwesenden Engel als Zeugen, Gott Vater in majestätischem Glanz im riesigen himmlischen Gerichtssaal, der Sohn, begleitet von einer Wolke himmlischer Wesen, kam herein, um als Richter Platz zu nehmen. Hier vollzog sich etwas, was an ein Ereignis in Israel erinnerte.
Auch soll euch dies eine ewige Ordnung sein. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun. Denn an diesem Tag geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet, von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn.
Einmal im Jahr betrat im Einklang mit 3. Mose 16,29 der Hohepriester Israels das Allerheiligste für einen besonderen Dienst. Es galt, die Stiftshütte von bekannten und vergebenen Sünden zu reinigen, von Sünden, die im Glauben auf das Lamm Gottes übertragen worden waren. Wie wir bald sehen werden, hatte sich die Sünde in der Stiftshütte angesammelt, weil Gott selbst in der Person des Messias unsere Sünden trug. Für Israel war der Versöhnungstag die lebendige Darstellung einer Tatsache, an die Christen selten denken. Die Folgen der Sünde leben weiter, und jemand anderer muss die Last tragen. Dieser andere ist Jesus. Aus diesem Grund war der Versöhnungstag ein feierliches Ereignis in Israel. Er zeigte auf, dass Sünde nicht eine nebensächliche Sache war, der man sich unbekümmert hingab, weil man die Vergebung gleich zur Stelle wusste. Jede Sünde verletzte. Sie verletzte den Menschen, dem Unrecht geschah, und sie verletzte wiederum. Wenn ein kleines Tier mit weit aufgerissenen Augen starb, um den kommenden Heiland zu versinnbildlichen. Und vor allem tat sie an einem Ort weh, den wir Golgatha nennen, wo der Sohn Gottes die Sünden der Menschen in den Rachen der Hölle warf. All das wurde am Versöhnungstag besonders sichtbar, weshalb dieser Tag eine Zeit gründlicher Selbstprüfung darstellte, an dem man das Herz erforschte, um zu sehen, ob man mit Gott im Reinen war. Wer das zu tun versäumte, wurde aus dem Volk Israel ausgestoßen. Der Versöhnungstag war somit mehr als bloß eine Zeit der Reinigung. Er war auch ein Tag des Gerichts. Wer Reinigung erstrebte, dem schenkte er sie. Die Sünden Israels wurden symbolisch aus der Stiftshütte entfernt und einem Ziegenbock, der Satan versinnbildlichte, auf den Kopf gelegt. Ein anschauliches Bild dafür, dass am Ende der Zeit Satan selbst die vergebenen Sünden der Erlösten einer ewigen Vernichtung zuführen wird. Jene aber, die es versäumt hatten, zu bereuen und sich selbst zu prüfen, wurden aus dem Volk Israel verbannt. Sie hatten es vorgezogen, weiter zu sündigen, als sie hätten gereinigt werden können, und wurden darum vom Volk Gottes getrennt. Das Gericht. Das Bild hätte nicht überzeugender sein können. Daniels himmlischer Besucher hätte sich nicht deutlicher ausdrücken können.
Dann soll das Heiligtum wieder geweiht, das meint gereinigt, werden.
Der Versöhnungstag der Israeliten versinnbildlichte etwas. Am Ende der 2300 Jahre würde Jesus das tun, was Israels Hohepriester so lange symbolisch getan hatte. Er würde das Allerheiligste betreten, um den letzten Akt der Versöhnung auszuführen und die Berichte all derer reinzuwaschen, die sich einer ehrlichen Prüfung ihrer Seelen unterzogen hatten. Der Himmel würde den Erlösten sein Siegel aufdrücken. Und jene, die die Sünde vorgezogen hatten, würden für immer von Gottes Volk getrennt werden. Das war der himmlische Versöhnungstag. Er bedeutete auch Gericht, und Jesus würde als Richter tätig sein. Das ist die Wahrheit, die in den folgenden Monaten von den Gründern der Adventgemeinde systematisch erforscht und von Ellen White begeistert bestätigt werden sollte. Wenn sich die große Auseinandersetzung ihrem Ende zuneigt, sollte sogar das Heiligtum Gottes von der angehäuften Sünde gereinigt werden, die Jesus für die Erlösten auf sich genommen hatte. Diese Erkenntnis könnte vielleicht mehr als jede andere zornige Reaktionen von Kritikern außerhalb und zuweilen auch innerhalb der Gemeinde hervorrufen. Darum ist es notwendig, die Frage zu beantworten: Warum muss im sündenlosen Himmel überhaupt irgendetwas gereinigt werden? Jesus ist Richter und Verteidiger. Muss das himmlische Heiligtum gereinigt werden? Manchmal kann man eine Frage am besten dadurch beantworten, indem man eine neue stellt, um zu erkennen, ob die Reinigung des Heiligtums biblisch und logisch ist, müssen wir uns fragen: Was geschieht mit der Sünde, wenn sie vergeben ist? Man kann diese Frage beinahe jedem Christen stellen und wird ziemlich wahrscheinlich folgende Antwort bekommen: Sie ist weg, sie verschwindet, im Augenblick der Vergebung existiert sie nicht mehr. Aber ist die Sache wirklich so einfach? Ich habe einmal einen Klienten vertreten, der die meiste Zeit seines Lebens ein vorbildlicher Staatsbürger war. Wahrscheinlich hätte ihn sich jeder von uns als Nachbarn gewünscht. Doch eines Abends erhielt ich einen Anruf, der mir klar machte, dass sich dieser Mann in den ärgsten Schwierigkeiten seines Lebens befand. Nachdem er in der örtlichen Bar einen über den Durst getrunken hatte, beging er den Fehler, sich an Steuer zu setzen, um heimzufahren. Unterwegs überfuhr er eine Sperrlinie und stieß mit einem entgegenkommenden Wagen frontal zusammen. Das war schlimm genug. Was aber die Sache noch ärger machte, war die Tatsache, dass im anderen Wagen ein Mensch getötet wurde. Das war nun nicht mehr der alltägliche Fall. Eine einfache Übertretung der kalifornischen Straßenverkehrsordnung. Das war mehr als bloß Trunkenheit am Steuer. Es war Totschlag im Verkehr. Verärgert man die Geschworenen nur gründlich genug, könnten sie auch auf Mord entscheiden. Wir wollen nun die Frage stellen, die uns verstehen hilft, was mit der vergebenen Sünde geschieht. Nehmen wir an, mein Klient erwacht im Gefängniskrankenhaus und erkennt, was er verbrochen hat. Er sagt dann die Worte, die immer heraussprudeln, wenn ein Mensch katastrophal versagt hat: Es tut mir ja so leid. Nehmen wir an, er meint es auch so und bittet Jesus um Vergebung. Kann ihm vergeben werden? Natürlich, wenn dieser Mann nicht Treue finden kann und keine Vergebung erlangt, dann ist Golgatha nicht der großartige Ort, für den ich ihn immer gehalten habe. Aber verschwindet im Augenblick der Vergebung die Sünde wie von Zauberhand? Irgendwo muss an jenem Morgen im südlichen Kalifornien eine Beerdigung veranstaltet werden. Eine Mutter muss ihren Kindern erklären, warum ihr Vater nicht mehr heimkommt, nie wieder. Bedeutet die Tatsache, dass mein Klient Vergebung erlangt hat, dass das Leichenbegräbnis nicht stattfinden muss? In der wirklichen Welt, in der wirkliche Menschen leben, lässt sich die Sünde nicht so einfach vertreiben, auch dann nicht, wenn sie vergeben worden ist. Ihre Folgen leben weiter, manchmal jahrhundertelang, sogar in die Jahrtausende. In der frühen Geschichte der Menschheit beging Abraham einen klassischen Fehler, einen, den auch wir zu wiederholen geneigt sind. Er war zur Überzeugung gelangt, dass Gott ohne kleine menschliche Nachhilfe seine Verheißung nicht erfüllen könne. Darum übernahm er auf Sarahs Geheiß die Verantwortung dafür, sich den von Gott verheißenen Sohn zu beschaffen. Bald kam er dahinter, dass er sich schwer geirrt hatte. Gleichsam über Nacht zog der Unfrieden in die Familie ein. Brennende Schmerzen verursachte es ihm, als er einen Sohn, den er liebte, in die gnadenlose Wüste schicken musste. Abraham, da steht zweifelsfrei fest, bereute, doch die Schmerzen bestanden fort. Sie sind wahrlich geblieben, bis in die Zeit der Wiederkunft haben sie sich gehalten. Denn im 20. Jahrhundert stehen sich die Söhne Abrahams im Nahen Osten noch immer Gewehr bei Fuß gegenüber. Die Sünde verschwindet nicht einfach, wenn sie vergeben wird. Immer wenn wir ein anderes Leben verletzen, setzen wir einen Rattenschwanz von Umständen in Bewegung, über die wir oft die Herrschaft verlieren, und diese Umstände können die Zeit überdauern. Das bedeutet, dass man möglicherweise erst am Ende der Zeit die Auswirkungen einer Missetat ermessen kann. Das wiederum heißt, dass das Gericht erst am Ende der Zeit tagen kann. Um auch die letzten Folgen der Sünde abschätzen zu können, muss das Gericht das letzte Ereignis vor dem Ende der Gnadenzeit und dem Kommen Jesu sein. All das erklärt, warum die Menschheit einen Erlöser benötigt. Wenn sich die Sünde nicht einfach in Luft auflöst, weil wir bereuen, dann kann unsere Vergebung nur erfolgen, wenn jemand anders die Last der Sünde auf sich genommen hat. Jemand anders muss die Bürde bis zum Ende der Zeit tragen. Genau das war die tägliche Lektion des Vorhofes. Sündigte ein Israelit, brachte er ein Tier zum Eingang des Vorhofes. Dort musste er das Opfer eigenhändig töten. Hierauf versprengte der Priester das Blut im Vorhof. Die vergebenen Sünden wurden symbolisch in der Gegenwart Gottes abgelegt. Die Sünde verschwand nicht, sie wurde von Gott persönlich übernommen. Das geschah auf Golgatha. Die Sünde verschwand dort nicht auf wunderbare Weise. Sie wurde vom Lamm Gottes getragen. In 1. Petrus 2, 24 erklärt der Apostel, dass Jesus die Sünde für uns trägt.
Der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leib auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Unsere Sünde hinaufgetragen.
Jesus löschte sie auf Golgatha nicht aus. Er trug sie hinauf. Die Wortwahl des Apostels Petrus ist bemerkenswert. Als er beschrieb, was Jesus mit unseren Sünden tat, hätte er das griechische Wort apolumi wählen können, das Zerstören bedeutet. Dieses Wort verwendete er nicht. Er bediente sich vielmehr der Vokabel anaphero, tragen. Die Vorstellung von einem Heiligtum ist klar und deutlich. Die Sünde muss von jemandem getragen werden. Wir brauchen einen Sündenträger. Darum wird sogar das Heiligtum Gottes von der Sünde besudelt. Das hebräische Heiligtum veranschaulichte das mit zwingender Deutlichkeit. Einmal im Jahr beobachtete das jüdische Volk und vollzog auch diese Handlung, wie Gott schließlich das Weltall von der angehäuften Sündenlast befreien wird. Ähnlich dem jüdischen Heiligtum aus alten Zeiten wird auch das himmlische gereinigt werden. Daniel 8,14 spricht nicht nur davon, der Text sagt auch den genauen Zeitpunkt voraus, wann das beginnen wird. Alles, was Gott tut, scheint er nach einem großen, kosmischen Fahrplan zu tun. Als die Israeliten Ägypten verließen, taten sie das genau an dem Tag, der 400 Jahre zuvor vorausgesagt worden war. Als Jesus zu predigen begann, verkündete er, dass die Zeit erfüllt war. Sein Tod ereignete sich genau an dem Tag, den der Symbolismus des Heiligtums vorgezeichnet hatte. Apostelgeschichte 17,31 zeigt klar, dass das auch beim Gericht so sein wird.
Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will, mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat.
Das Gericht wird, so die Weissagung, an einem bestimmten Tag beginnen. Um dieses Ereignis zu verkünden, wird es ein Volk geben, das der Welt sagt:
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen.
Mit dieser Botschaft wird man das Evangelium von einer seiner schönsten Seiten verkündigen. Das Gericht, das 1844 einsetzte, ist nicht dazu bestimmt, die Verlorenen zu verdammen. Das wird später geschehen, während der 1000 Jahre. Dieses Gericht gilt der Rechtfertigung der Erlösten. In diesem Gericht ist Jesus nicht nur Richter, er ist auch der Verteidiger all jener, die das Heil angenommen haben. Wenn er einen Fall abhandelt, tut er es so hervorragend, dass die Sünden der Erlösten nicht nur aus den himmlischen Berichtsbüchern verschwinden, sondern auch aus dem Gedächtnis getilgt werden. Der Adventglaube, eine außerordentlich frohe Botschaft.
Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist.
Einen Fürsprecher. Er selbst verteidigt unseren Fall. Aber Apostelgeschichte 17,31 zeigt auf, dass er auch der Richter ist. Das heißt, in dieser Gerichtsverhandlung ist der Richter auch unser Verteidiger. In der modernen Gesetzgebung gibt es nichts dergleichen. Wir haben Richter und Verteidiger, aber niemand kann das in einer Person sein. Doch im Gericht, das 1844 begonnen hat, wird unser Fall vom selben Wesen entschieden, das uns auch verteidigt. Das führt uns zu den schönsten Seiten des Evangeliums. Wenn Jesus jemanden im letzten Gerichtsverfahren verteidigt, tut er es mit solchem Geschick, dass die Berichte von unseren Missetaten sogar dem Gedächtnis entschwinden. Durch die ganze Geschichte hindurch hat Vergebung immer einen bittersüßen Beigeschmack gehabt. Selbstverständlich können wir voll darauf vertrauen, dass uns Gott vergeben hat. Aber die Erinnerung an unsere Fehler weicht nicht von uns. Petrus, verblendet durch eine unerwartete Versuchung, machte den Tag zum Katzenjammer, als er seinen Herrn verleugnete. Wenn er auch Vergebung erlangte, brannte in ihm bis zu seinem Tod das traurige Bewusstsein, versagt zu haben, als sein Herr ihn so dringend gebraucht hätte. Eine solche Erfahrung ist allen Menschen gemein. Jeder von uns hat Erinnerungen, an die er lieber nicht denkt, auch wenn alles vergeben ist. Gerade in diesem Punkt ist der Adventglaube eine außerordentlich frohe Botschaft, die wir unmittelbar aus der Lehre vom Untersuchungsgericht ziehen. Wenn das Gericht über die Erlösten abgeschlossen ist, sind unsere Missetaten nicht nur in den himmlischen Büchern gelöscht, sondern auch im Kopf. Sie entschwinden dem Gedächtnis. Zu schön, um wahr zu sein? Es ist aber durch und durch biblisch. In Hebräer 10, 16 und 17 verheißt Gott:
Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken.
Diese Verheißung steht auch in Hebräer 8 und Jeremia 31. In Jesaja 43, 25 versichert uns Gott:
Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht.
Die Erinnerung an unsere Vergehen verschwindet, sogar aus dem Gedächtnis Gottes. Im großen Kampf, Seite 620, schreibt Ellen White über die Heiligen zur Zeit der Trübsal:
Während sie sich des tiefen Gefühls ihrer Unwürdigkeit bewusst sind, haben sie keine verborgenen Fehler zu enthüllen. Ihre Sünden sind schon vorher beurteilt und ausgetilgt worden, und sie gedenken ihrer nicht mehr.
In einem früheren Buch drückt sie das in einer etwas seltsamen Sprache, aber doch höchst beruhigend aus.
Ihre Sünden waren schon vorher ins Gericht gelangt. Vergebung hatte man darüber geschrieben. Ihre Sünden waren ins Land der Vergessenheit getragen worden.
Dem Adventismus wird manchmal unterstellt, er beraube die Menschen ihrer vollen Heilsgewissheit. Wenn obige Aussage von Ellen White nicht voll dieser Zuversicht ist, was muss man sich dann darunter vorstellen? Aber es steckt noch mehr dahinter. Bislang war das Heiligtum eine frohe Botschaft für den Gläubigen. Nun erweitert sich die Sache. Gute Nachricht gibt es auch für die, mit denen der Gläubige zusammenlebt. Das Untersuchungsgericht säubert nicht nur die himmlischen Berichtsbücher, es räumt auch mit dem Schmutz im Leben auf. Für unsere Angehörigen kann das die schönste aller Botschaften sein. Zu den Themen, die in der Bibel am häufigsten wiederkehren, gehört der Sieg über die Sünde. Nicht in irgendeinem entfernten Himmel, sondern hier auf Erden und jetzt, zum Wohle unserer Mitmenschen. Es wäre wahrlich ein ziemlich eigennütziges Evangelium, wenn es Vergebung ohne Sieg anböte und sich noch frohe Botschaft nennen ließe. Wenn jemand nur seine Schuld los wird und nicht auch die Sünde, mag das für den Betreffenden gute mehr sein. Für seine Frau, die schließlich mit ihm leben muss, träfe das wohl kaum zu. Wahrscheinlich auch nicht für die Nachbarn, vom Hund ganz zu schweigen. Die Aufgabe des Untersuchungsgerichts ist es, die Sünde verschwinden zu lassen, aber nicht nur aus den himmlischen Berichtsbüchern, sondern auch aus dem Leben.
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben.
Erst nach dieser Verheißung eines Sieges im Leben fährt Gott fort und sagt in Jeremia 31, 34:
Ich will ihrer Sünde nimmermehr gedenken.
Denselben Gedankengang finden wir auch in Hebräer 8 und 10. Wenn die Sünden im Gericht getilgt werden, sind sie es auch im Leben. Die Heiligtumslehre macht juristisch absolut Sinn. Selbst bei irdischen Gerichtshöfen liegt der überzeugendste Beweis in dem, was eine Person tut, nicht was sie sagt. Im himmlischen Gericht ist somit das Leben eines Menschen der beste Einzelbeweis dafür, ob er das Heil auch wirklich angenommen hat.
Siehe, ich komme bald. Und mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind.
Daraus zogen die Adventisten den Schluss, dass die Heiligtumswahrheit den Gläubigen einen hohen Verhaltensmaßstab auferlegt. In der Tat, sie konnten nicht länger an Dingen teilhaben, die sich viele auch in den christlichen Gemeinschaften erlaubten. Ein Verhalten, das zu anderen Zeiten statthaft gewesen sein mag, war am Versöhnungstag einfach nicht mehr angebracht. Die Adventisten übertrugen diese Überzeugung auf viele praktische Dinge des Lebens. Ein Beispiel genügt. Sie nahmen in Bezug auf Kleidung eine sehr konservative Haltung ein. Reinigt euch und wechselt eure Kleider. Sich in Zeiten geistlicher Dringlichkeit einfach und bescheiden zu kleiden, ist ein durch und durch biblisches Konzept. In der ganzen biblischen Geschichte war es die Gewohnheit des Volkes Gottes, den Schmuck abzulegen, wenn man ein tiefes geistliches Bedürfnis empfand. Als Jakob bei seiner Rückkehr seinem entfremdeten Bruder gegenübertreten sollte, gab er seinem Haushalt folgende Anweisung:
Tut von euch die fremden Götter, die unter euch sind, und reinigt euch und wechselt eure Kleider.
Das war kein oberflächliches Bedürfnis, denn für Jakob stand fest, dass sein erzürnter Bruder den Streit um das Familienerbe dadurch lösen werde, dass er ihn umbringt. Es ging um Leben oder Tod. In jener Nacht sollte er eine Begegnung haben, die die Bibel später mit der bedrängten Lage des Volkes Gottes kurz vor der Wiederkunft verglich. Mit der Angst in Jakob, einer Zeit schrecklicher Gefahr und ernster Fürbitte, in welcher der Glaube so stark sein wird, dass er auch dann nicht loslässt, wenn der Mensch erkennt, dass er mit Gott ringt. Kurz vor dieser Herausforderung setzte Jakob einen letzten Schritt, um sicherzugehen, dass seine Familie nicht durch Hoffart und Stolz die Hilfe des Himmels blockierte.
Reinigt euch und wechselt eure Kleider.
Es liegt auf der Hand, dass Jakobs Angehörige genau wussten, was das bedeutete.
Da gaben sie ihm alle fremden Götter, die in ihren Händen waren, und ihre Ohrringe, und er vergrub sie unter der Eiche, die bei Sichem stand.
Vor der Zeit der großen Angst unterzogen sich Jakob und seine Familie einer Reform. Etwas sehr Ähnliches geschah am Fuß des Berges Sinai.
Ihr seid ein halsstarriges Volk. Wenn ich nur einen Augenblick mit dir hinaufzöge, würde ich dich vertilgen. Und nun lege deinen Schmuck ab, dann will ich sehen, was ich dir tue. Und die Israeliten taten ihren Schmuck von sich am Berg Horeb.
Die Lehre daraus war ziemlich eindeutig. Wenn man vor dem Herrn versagt hat, macht es wenig Sinn, die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken. In der Geschichte der Menschheit hat das Volk Gottes fast immer Schmuck getragen. Aber jene, die dem Herrn am nächsten waren, merkten, wie widersprüchlich Selbstverherrlichung eigentlich ist. Petrus, der aus gutem Grund wusste, wie wenig wir es verdienen, uns selbst zu erhöhen, fasste es freundlich, aber deutlich zusammen.
Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott.
Im abstrakten Bereich ist es durchaus in Ordnung, die schönen Steine und Metalle aus der Schöpfung Gottes zu bewundern. Schließlich werden die Erlösten im Himmel Kronen tragen. Doch das ist nicht dasselbe. Die himmlischen Kronen sind nicht selbst verliehen, sie sind ein Geschenk Jesu. Und wenn die Erlösten innehalten, um darüber nachzudenken, was das alles gekostet hat, werden sie die Kronen ab und zu den Füßen Jesu legen. Das Volk Gottes hatte sich in der Geschichte einfach und bescheiden gekleidet, wenn Großes vom Himmel erbeten werden sollte. Und nun bereitete sich eine Handvoll Menschen, so wenige, dass man sie wahrscheinlich nur nach ein paar Dutzenden zählen konnte, darauf vor, die machtvollste Botschaft, die es je gab, zu verkündigen.
Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Es überrascht nicht, dass der Schmuck hier nichts zu suchen hatte. Ihre Überzeugungen haben sich zwangsläufig auch auf andere Lebensbereiche ausgewirkt. Auf den Umgang mit Geld, die Gesundheitsfürsorge, die Ernährung, sogar auf Vergnügen und Unterhaltung. Letzteres mag gar nicht so sonderbar anmuten. In einer Zeit, in der die gewagteste Unanständigkeit darin bestand, einen schnellen und lüsternen Blick auf die berüschte Unterwäsche einer Tänzerin zu werfen, drängten die ersten Adventisten auf höhere Maßstäbe der Unterhaltung für jene, die das Angesicht Gottes zu schauen hofften. Mit Fug und Recht darf man fragen, ob ihre Besorgnis heute nicht viel stärker begründet wäre. Wie es zu Spaltungen und Verwirrungen kam. Gab es nun ein Heiligtum oder nicht? Und war das von Belang? A.F. Ballinger hatte Fragen aufgeworfen, die wohl so manchem frommen Gottesdienstbesucher derart unwesentlich vorkamen, dass sie kaum einer Diskussion wert schienen, geschweige denn einer Krise. Heiliges, Allerheiligstes, wen kümmert es, wohin Christus im Jahr 31 nach unserer Zeitrechnung ging? Und warum so viel Aufhebens um das Jahr 1844 machen? Am wichtigsten ist doch, dass Jesus im Himmel ist, oder? Oder doch nicht? Man tut gut daran, sich ins Gedächtnis zu rufen, dass das Heiligtum keine Erfindung von Hiram Edson oder Ellen Harmon oder O.R.L. Crozier ist. Ebenso wenig eine von Mose. Es war vielmehr eine Offenbarung Gottes an Mose. Als Gott sein Gesetz erließ, musste er dem dumpfen menschlichen Verstand etwas erklären, was so komplex war, dass selbst die nicht gefallenen Engel vor einem Rätsel standen. Die Sünde war laut biblischer Definition ein Geheimnis. Damit aber die Menschen eine vernünftige Entscheidung treffen konnten, mussten sie begreifen, was Sünde wirklich ist und wie Gott sich dieses entsetzlichen Monsters schließlich entledigen wird. Anders ausgedrückt, sie mussten über ein brauchbares Wissen dessen verfügen, was das komplexeste Problem des gesamten Weltalls darstellt. Oft kann man die schwierigsten Zusammenhänge dadurch verständlich machen, dass man eine schematische Skizze anfertigt. Im Gerichtssaal kann eine einfache Zeichnung den 12 schläfrigen Geschworenen und einem manchmal ebensolchen Richter sogar sehr vertrackte Probleme erklären. Professoren pressen routinemäßig alles von der Zellkernteilung bis zur keynesianischen Wirtschaftstheorie in eine Grafik. Ein Bild wiegt in der Tat mehr als 1000 Worte. Auf dem Berg Sinai griff Gott auf eine bildhafte Darstellung zurück, um zu erklären, wie er das komplizierte Geheimnis Sünde lösen werde. Als Hilfsmittel wählte er etwas, was praktisch jedem hier auf Erden rasch begreiflich wird. Ein Gebäude bestehend aus zwei Räumen, umgeben von einem Hof. Mit ein paar wenigen Einrichtungsgegenständen drückte Gott symbolhaft aus, was er meinte. Er tat es auf höchst tiefgründige Weise, wie sich das kein Mensch zuvor hätte ausdenken können. Er zeigte, was mit der bekannten und vergebenen Sünde geschehen wird. Lebendig führte er vor, dass die Menschheit einen Erlöser benötigt. Er veranschaulichte, wie bemerkenswert zäh die Sünde ist und machte verständlich, warum das Gericht, selbst für Menschen längst vergangenen Zeitalter, knapp vor dem Ende der Menschheitsgeschichte stattfinden muss, wenn die letzten Auswirkungen der Sünde erkannt werden können. Der aufmerksame Leser mag schon dahinter gekommen sein, zu welcher Schlussfolgerung wir nun kommen. Wenn Sünde und Erlösung Geheimnisse sind, die der menschliche Verstand ansonsten nicht begreifen kann, und wenn das Heiligtum die schematische Darstellung dieser Geheimnisse durch Gott ist, damit wir sie auch erfassen können, dann ist es wohl wesentlich, die Illustration genauso anzunehmen, wie sie gegeben wurde. Ohne menschliches Beiwerk und ohne dem egozentrischen Bedürfnis nachzugeben, Gottes offenbarte Wahrheit neu zu interpretieren. Mit anderen Worten, unseren Stolz zu besiegen und das Heiligtum genauso zu akzeptieren, wie es von Gott entworfen worden ist. Mit Vorhof, Heiligtum, dem Allerheiligsten. Und ja, auch mit Daniel 8,14 und dem Jahr 1844. Albion Fox Ballinger jedoch, ein prominenter adventistischer Prediger, konnte die Sache nicht mehr länger so sehen. In ganz England hinterließ er Gemeinde um Gemeinde in Spaltung und Verwirrung, da er kritische Fragen zur Heiligtumslehre stellte. Nun mussten die Brüder entscheiden, was sie mit ihm tun sollten. Ellen White hegte keinen Zweifel. Als sie Mitte Mai 1905 die Sitzung der Generalkonferenz in Tacoma Park besuchte, traf sie zufällig Ballinger. Sie hatte eine unmissverständliche Botschaft für ihn.
»Du bist derjenige, den mir der Herr in Salamanca gezeigt hat. Deine Theorien mit ihren vielen fein gesponnenen Fäden und dem hohen Erklärungsbedarf sind nicht die Wahrheit und sollen nicht vor die Herde Gottes gebracht werden. Mögen wir doch alle an der bestehenden Heiligtumslehre festhalten.«
Ballingers Antwort war die Zusammenkunft mit einem Ausschuss von 25 Brüdern der Gemeinschaft. Aus diesem ging ein Dokument hervor, das er die 9 Thesen nannte. Die adventistischen Glaubenslehren bezüglich des Heiligtums seien, so seine Behauptung, in beinahe jedem grundlegenden Punkt falsch. Vor allem den Dienst in der ersten Abteilung lehnte er ab, der nach der Himmelsfahrt Christi begonnen hat. Folgt man Ballingers Beweisführung, bricht die Weissagung von den 2300 Tagen zusammen, ebenso die Botschaft von 1844, und das Untersuchungsgericht wird plötzlich zur theologischen Peinlichkeit, die man am besten so schnell wie möglich vergisst. Wie es A.G. Daniels ausdrückte, stürzt alles ein. Und niemand erkannte das klarer als Ellen White selbst.
Diese Botschaft würde, nehme man sie an, die Pfeiler unseres Glaubens untergraben,
sagte sie nur wenige Tage später.
Jene, die Theorien aufzustellen versuchen, die die Säulen unseres Glaubens im Hinblick auf das Heiligtum beseitigen würden, arbeiten, als ob sie blind wären. Sie trachten danach, Verunsicherung auszustreuen und das Volk Gottes von der Halteleine des Bootes abzuschneiden, so dass es ohne Anker ist. Halte sofort ein, denn Gott hat dir keine solche Botschaft für die Menschen gegeben.
Dieses Zeugnis für Ballinger wirkt irgendwie sonderbar. Man beachte die Wortwahl. Ellen White sagte deutlich, dass jene, die wegen des Heiligtums Verwirrung gestiftet hatten, danach trachteten, Verunsicherung auszustreuen, die das Volk Gottes von der Halteleine löse. Es ist eine Sache, verwirrt zu werden und diese Verwirrung unabsichtlich unter das Volk zu bringen. Aber es ist eine ganz andere Sache, danach zu trachten, Verunsicherung auszulösen. Denn dahinter steckt Absicht. Tut das jemand, weiß er auch, was er tut. Warum bloß? Warum sollte das jemand wollen? Und warum wählt man einen Weg, der den Adventismus gründlich zerstören könnte? Sterne entschwinden in der Dunkelheit. Ballinger schrieb sich selbst eine Lebensgeschichte voller Pathos. Er war ein heller Kopf, begabt, ein gesuchter Redner bei den Zeltversammlungen. Er hatte das Zeug in sich, ein Großer der Adventbewegung zu werden. Zu ihm hatte der Geist Gottes persönlich gesprochen. In Umständen, die so eindeutig übernatürlich waren, dass sie ihn zu Tränen rührten. Doch Ballinger hatte mit dem Zweifel gespielt, so wie jemand einem Regenbogen nachjagt. Eines Tages spielte er zu lange. Der Regenbogen existierte nur in seiner Fantasie und er jagte ihm nach wie ein Blinder. Ballinger war außerordentlich wortgewaltig und verstand sich auf Emotionen. Er scheint begriffen zu haben, dass Menschen auch in Fragen religiöser Wahrheit oft dem Unterlegenen die Stange halten. Als er die Adventgemeinde verließ, spielte er die Rolle des Märtyrers gut. Er schrieb ein Buch mit dem Titel »Cast out for the cross of Christ«, ausgestoßen um des Kreuzes Christi willen. Interessanterweise ging auch Kellogg ziemlich ähnlich vor. Nachdem er das Battle Creek Krankenhaus der Gemeinschaft entrissen hatte, sprach er voll Überzeugung davon, dass er auf sein Angesicht falle und über das ihm vermeintlich von A.G. Daniels und Willie White zugefügte Unrecht weine. Auch kein Reit war, als er den Adventglauben aufgab, ein wenig in die Märtyrerrolle geschlüpft. Die Männer, die die Gemeinde verließen, taten es in der Regel auf sehr ähnliche Weise. Feierlich versprachen sie der Gemeinde keinen Schaden zuzufügen, nur um bald danach einen Angriff auf den Adventglauben zu starten. Kenwright schrieb ein Buch. Ebenso Ballinger. Und vom kalifornischen Riverside aus posaunten er und sein Bruder mittels einer Zeitschrift, The Governing Call, anti-adventistische Propaganda hinaus.
Bruder Ballinger hat Menschen mit einem Wust von Texten verwirrt,
schrieb Ellen White in ihr Tagebuch.
Diese Texte stimmen, doch hat er sie in einen Zusammenhang gestellt, wo sie nicht hingehören. Wir haben uns schon mit vielen Männern abgeben müssen, die mit derlei Auslegungen aufgetreten sind und so manches Gemüt beunruhigt haben durch ihre Schwätzsucht und ihr großes Aufgebot an Schriftstellen, die sie so umbogen, dass sie ihren Ansichten entsprachen. In der Geschichte dieser Welt ist es zu spät geworden, um mit etwas Neuem aufzutreten.
Schon merkwürdig, dass es Leute gab, die auf so etwas hörten. Man konnte sich das kaum erklären. Menschen, die sich des größten religiösen Lichts der Geschichte erfreut hatten, waren nun von Irrtümern bedroht, von denen sie sich einfangen ließen, ohne dass sie sich dessen bewusst waren. Beinahe 2000 Jahre lang hatten Christen die biblische Warnung vor Irrtümern angestimmt. Vor Irrtümern, die so verborgen sein würden, dass womöglich selbst die Auserwählten verführt würden. So wie Petrus hatten Generationen über Generationen von Gläubigen den Herrn wissen lassen, dass so etwas anderen zustoßen könnte, aber niemals ihnen. Dennoch war die Sache jetzt hier, und Ellen White entwarf das Bild eines großen Abfalls.
So manch ein Stern, den wir ob seiner Helligkeit bewundert haben, wird in die Dunkelheit entschwinden. Spreu wird einer Wolke gleich vom Wind hinweggeblasen werden, selbst von Orten, wo wir nur reichen Weizen sehen. Was, frage ich, kann das Ende sein?
Rief sie am 30. Oktober 1905 aus.
Immer wieder habe ich diese Frage gestellt und habe immer dieselbe Anweisung erhalten. Lass nie eine Menschenseele ungewarnt.
Lass nie eine Menschenseele ungewarnt. Inmitten größter Anfechtungen sollte das Volk Gottes das Beste geben und niemals eine Gelegenheit zur Verkündigung der Wahrheit versäumen. Die Auseinandersetzung war jetzt todernst. Das Werk Gottes wurde von etwas herausgefordert, was Ellen White das Alpha der tödlichen Häresien nannte. Dann fügte sie eine Warnung für die Zukunft hinzu. Es werde noch einen Abfall geben, einen noch hinterhältigeren für das Werk Gottes. Das Alpha war da, das Omega lauerte in der Zukunft. Ellen White zitterte um unser Volk.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.